Deutschlandfunk Nova 100.
Das hier ist die Geschichte von einem Foto. Das ist schon was älter, es hat ungefähr 100 Jahre auf dem Buckel und kommt aus Australien. Es liegt in der National Library in Canberra. Und auf den ersten Blick ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme jetzt nicht besonders spektakulär. Man sieht, wir sind am Wasser, wahrscheinlich in irgendeiner kleinen australischen Bucht. Hinten schwimmen zwei kleine Boote und ein Stück des Ufers ist zu sehen. Der wichtigste Teil des Bildes ist aber im Vordergrund. Da erkennt man nämlich einen großen Haufen. Es sieht aus, als hätte da jemand eine Menge Schlick aufgetürmt. So 2-3 Meter hoch ungefähr und 10 Meter lang. Obendrauf kniet ein Mann mit Hut und Vollbart. Er hat ein dunkles Hemd an und die Ärmel sind aufgekrempelt. Seine Hände und die Knie sind nass und dreckig von dem, von dem Schlick eben. Und neben ihm ist ein Loch im Haufen. Und da steckt ein zweiter Mann drin, von dem aber nur noch der Kopf rausschaut. Ebenfalls mit Hut und Schnauzer. Das Loch ist winzig. Bewegen kann er sich da drin wahrscheinlich nicht. Aber es sieht nicht so aus, als ob er da unfreiwillig drin wäre. Er schaut direkt in die Kamera und sieht eigentlich ganz zufrieden aus. Man fragt sich also, was ist da los? Was macht der Mann im Schlick? Es gibt eine Bildunterschrift. Und wenn man die liest, dann wird es einmal kurz schlecht.
Oh, Bob Wiles bathing in a carcass of a whale.
Bob Wiles nimmt ein Bad in einem Walkadaver. Ach du Scheiße. Ich habe noch nie einen toten Wal gesehen, aber ich stelle mir das ziemlich eklig vor. Vor allem, wenn er nicht mal mehr aussieht wie ein Wal, sondern ja, nur noch aussieht wie ein Haufen Schlick eben. Eine Kollegin von mir aber, Insa, die kommt aus Ostfriesland. Und die hat so einen toten Wal schon mal erlebt.
Bei uns in Norddeutschland an der ostfriesischen Küste, da passiert das immer mal wieder. Vermutlich aufgrund des Tidenhubs kommen diese riesigen Tiere dann da nicht mehr weg. Und dann passiert es eben, dass die entweder vor den Inseln oder auch direkt bei uns am Strand liegen bleiben und nicht mehr wegkommen.
Vor ein paar Jahren war Insa dabei, als in Norddeich ein Pottwal angeschwemmt wurde. Der war irgendwo draußen auf dem Meer verendet. Dann bildet sich Methan in seinen Eingeweiden, das bläht den Körper auf. Er treibt an die Oberfläche und wird dann an Land gespült.
Und dann sind die auch verletzt. Dann liegen die da und Möwen und ich weiß nicht, alles Mögliche. Dann sind die schon halb aufgeschlitzt und das sieht aus wie ein Massaker. Grauenhaft.
Das Schlimmste ist aber, wenn da so 40 Tonnen Wal aufplatzen und vor sich hingammeln, na, dann riecht das eben auch wie ein Massaker.
Pervers, bestialisch. Abartig, ich kann es nicht sagen. Ne? Dieser Fäulnisgeruch, so Verwesung, kommt schon wieder hoch. Alter Schwede. Und an der Nordsee ist immer frischer Wind. Eigentlich denkt man, ach guck mal an, Anfang Dezember, schöne klare Luft, nichts da. Durch den Wind wurde nichts weggeweht oder so. Es war eine dick, breiige Stinkeluft. Wenn du schon mal in einer total verquarzten Kneipe gewesen bist und nach Hause gehst, die Klamotte riecht am nächsten Tag noch. Die schmeißt du in die Wäsche und gut ist. Da riecht es auch alles danach. Das krabbelt sich da so rein. Und das aber auch in die Schleimhäute. Und du hast das Gefühl, du wirst das tagelang nicht mehr los. Du riechst das noch nach Tagen. Und es kommt dir auch nach Tagen noch hoch.
So, zurück zu unserem australischen Foto. In so einem Wal-Inferno sitzt da jetzt also einer drin. Da kommen mir dann spontan zwei Fragen. Erstens, wo haben Bob Wiles und sein Kompagnon mit dem schwarzen Hemd den Wal eigentlich her? Ist er auch gestrandet, so wie der Wal von Insa? Und zweitens, what the fuck? Ich meine, warum macht Bob sich da ein Loch in diesen Walkadaver und setzt sich da auch noch rein? Hat er eine Wette verloren? Oder hat er einen Hirnschaden und seinen Geruchssinn verloren? Oder sind das vielleicht irgendwelche nekrophilen Gelüste? Die erste Frage, wo kommt der Wal eigentlich her, die lässt sich relativ leicht beantworten, wenn man weiß, wo das Bild aufgenommen wurde. Das war nämlich in der Twofold Bay. Und vor 100 Jahren waren dort tote Wale am Strand nicht gerade eine Seltenheit. Die Bucht liegt im Südosten Australiens, so knapp 500 Kilometer südlich von Sydney. Und Twofold Bay ist bekannt für die Killers of Eden. Eden, so heißt die Region an der Bucht. Es gibt da große Wälder, weite weiße Strände und die tiefblaue Tasmanische See. Und weil es eben so herrlich ist da, hatten die ersten Siedler das Gefühl, sie seien im Paradies, also im Garten Eden gelandet. Und die Killers, das sind die Killerwale, die Orcas, die dort vor der Küste leben. Und wegen diesen Killerwalen haben sich im 19. Jahrhundert die Siedler der Twofold Bay darauf spezialisiert, Wale zu fangen. Normalerweise ist das nämlich eine relativ aufwendige Angelegenheit. Man braucht große Schiffe, man muss weit aufs Meer hinausfahren, die Wale finden, man muss sie erlegen, an Bord ziehen und dort auch auseinandernehmen. In der Twofold Bay wurden die großen Wale aber von den Orcas quasi frei Haus geliefert. Die trieben nämlich immer wieder Buckelwale, Minks und Pottwale an die Küste heran, weil sie sich im flachen Wasser besser erlegen lassen. Aber da warteten jetzt die Siedler auf ihren kleinen Booten. Die warfen ein paar Harpunen raus, zogen die Beute an Land, wo sie die Wale dann in aller Ruhe zerlegen konnten. Das heißt, ein totes Vieh, das nach dem Ausschlachten und so ein paar Tagen Verwesung dann aussieht wie ein großer Schlickhaufen, das war in der Twofold Bay also keine Naturkatastrophe, sondern einfach Jagdabfall. Zur Walsaison wimmelte es davon regelrecht am Strand. Mit der zweiten Frage, warum tut Bob das? Damit wird es jetzt allerdings kompliziert. Und ehrlich gesagt, ich wäre nie drauf gekommen, wenn das nicht ebenfalls in der Bildunterschrift stünde. Das Baden im Walkadaver ist für Bobby eine Kur. Er ist nämlich eine arme Sau. Bobby hat Rheuma. Wahrscheinlich ziemlich heftiges. Ein ständiges Ziehen und Reißen und Brennen in allen Gelenken.
Ich glaube, Leute, die an schwerem Rheuma leiden, die haben starke Schmerzen, die sind in ihrer Bewegung beeinträchtigt und die werden sicherlich fast alles versuchen, was an Möglichkeiten zur Verfügung steht, um ein bisschen Abhilfe von ihrer Krankheit zu bekommen.
Das ist Mathis Krischl. Er ist Medizinhistoriker und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Düsseldorf. Und er hat mir erklärt, wie sich die Leute früher die Entstehung von Rheuma im Körper vorgestellt haben.
Wahrscheinlich auch noch vor 100 Jahren war im Volksglauben die Idee verankert, dass Rheuma etwas ist, was von der Kälte herkommt. Im Mittelalter und gerade in der Antike hatte man die Idee, dass im Körper 4 verschiedene Säfte gibt. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Und davon waren einige eher trocken, einige eher feucht, andere eher warm, andere eher kalt. Und seit der Antike gibt es die Idee, dass Rheuma eine Krankheit ist, die mit einem Überfließen von kaltem und feuchtem Schleim in Körpergebiete zu tun hat, wo dieser kalte Schleim nicht hingehört.
Das Wort Rheuma kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt das Fließen, nämlich das des kalten Schleims, der nach der 4-Säfte-Lehre aus dem Gehirn kommt und die Gelenke überschwemmt. Heute weiß man natürlich, dass das Quatsch ist. Unter dem Begriff Rheuma sind mehr als 100 Krankheiten zusammengefasst, die durch Entzündungen in Gelenken und Muskeln hervorgerufen werden. Aber vor 100 Jahren hat man das halt geglaubt. Jetzt fragt sich aber, wie soll der Wal dieses Fließen des kalten Schleims eigentlich aufhalten? Mein erster Verdacht, ich bin in Gedanken immer noch bei dem, was Insa gerade erzählt hat.
Dieser Anblick und dieser furchtbare Gestank.
Haben Bob und sein Freund das vielleicht gemacht, weil der Wal nach Aas riecht? Haben sie vielleicht geglaubt, dass Medizin einfach bitter oder eben stinkig sein muss, damit sie wirkt? Dachten sie vielleicht, dass der bestialische Gestank im Körper irgendetwas auslöst, das den Schleim aus den Gelenken verdrängt? Naja, Mathis ist da eher skeptisch.
Ich glaube nicht, dass die schlechten Lüfte der Heilung besonders zuträglich waren nach dem Volksglauben dieser Zeit. Schlechte Lüfte, schlechte Miasmen waren eher etwas, was zu Krankheit geführt hat. Das heißt, in dem besonderen Fall hat sich das vielleicht ein bisschen die Waage gehalten.
Okay, dann zweiter Versuch. Vielleicht hat es etwas mit dem Walfett zu tun. Die Walfänger nannten das Blubber und das war einer der wichtigsten und wertvollsten Bestandteile der Beute. Die Aborigines, die hatten die Wale auch schon gefangen und kannten die angeblich heilende Wirkung des Blubber. Und das erinnert jetzt an eine ähnliche Rheumatherapie, die bei uns hier bekannt war.
Ja, in Europa hat man zur gleichen Zeit gedacht, dass man aus Murmeltierfett eine gegen Rheuma wirksame Salbe machen kann. Das heißt, man hat damit die Gelenke eingerieben und hat zusätzlich außerdem noch mit dem Murmeltierfell die Gelenke verbunden. Und das sollte gegen Rheuma schützen.
Dass die Leute das vor 100 Jahren geglaubt haben, das hatte viel mit magischem Denken zu tun. So ein Murmeltier ist eben ein besonders flinkes Wesen. Und ein Rheumatiker, der sich mit einem Murmeltierextrakt einreibt, der kann, nur bestenfalls wieder genauso flink werden. Heute wird Murmeltiersalbe aber immer noch verkauft. 100 Milliliter kosten so um die 10 Euro. Bei dem Preis mussten sich die Hersteller allerdings ein anderes Argument einfallen lassen, um das Zeug an den Mann zu bringen. Murmeltiermagie allein reicht da nicht aus. Deswegen hat man pharmakologische Untersuchungen gemacht und die haben gezeigt, dass in dem Murmeltierfett Cortisol steckt. Das ist ein Hormon, das aus dem bekannteren Wirkstoff Cortison gebildet wird und im Körper Entzündungen hemmt. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zum Wal, denn auch im Blubber wurde eine hohe Dosis Cortisol nachgewiesen.
Und tatsächlich, wenn man heute an Rheuma erkrankt ist, dann nimmt man eine Cortison-Salbe. Das heißt, wenn man, so wie das in Australien vor 100 Jahren empfohlen wurde, sich wirklich von den Zehen bis zum Kopf in dieses Walfett hereinstellt, dann scheint das durchaus möglich, dass man über die Haut eine Portion Cortisol aufnimmt und dieses Cortisol dann gegen die rheumatische Entzündung wirkt.
Was Bob bei seinem Bad im Aas aber am meisten genutzt haben wird, das ist die Wärme, die in so einem Walkadaver mit der Zeit entsteht. Wenn das Immunsystem nämlich nicht mehr arbeitet, dann machen sich Bakterien über das Fett, das Fleisch und die Sehnen her und sie vermehren sich dann ungehindert. Und dabei entsteht Wärme. In so einem Walkadaver kann es dann gut und gerne mal 40 Grad heiß werden. Und dann heißt es nur noch, rein in das Vieh und stillhalten.
Und wenn wir in die Berichte reinschauen, da hat man gesagt, nach einer 30-stündigen Walkur wäre man für ein Jahr von seinem Rheumatismus geheilt. Danach muss man wieder in den Wal.
Das Bild, das Bob Wiles bei seiner Therapie im Wal zeigt, ist also wahrscheinlich sowas wie eine Werbeaufnahme. Denn die Nachricht, dass man sich nach so einer Heilbehandlung ein Jahr wieder frei bewegen kann, das war für Rheumatiker natürlich eine Sensation. Und die machte die Runde. In den 1890er Jahren berichteten erst australische Zeitungen darüber. Dann, 2-3 Jahre später, die New York Times und das Dublin Journal of Medical Science. Das heißt, an Aufmerksamkeit hat es nicht gemangelt. Dass sich die Walkur in der Twofold Bay dann aber trotzdem nicht so richtig durchgesetzt hat, das liegt wahrscheinlich daran, dass es auch appetitlichere Möglichkeiten gibt, sich zu wärmen und dass das bisschen Cortisol, das da nach 30 Stunden im eigenen Körper ankommt, keinen Patienten wirklich für ein Jahr beschwerdefrei gemacht hat. Das Bad in einem toten Wal ist also eine Sache, die du nicht tun solltest.
Deutschlandfunk Nova 100.